Christian, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich.
Aha.
Welche willst du zuerst hören?
Na komm, die schlechte.
Okay, die schlechte Nachricht ist, es sind sehr viele Fahrräder krank in diesem Winter.
Ja, das überrascht mich bei dem Wetter aber auch nicht so richtig.
Hä? Willst du jetzt mal die gute hören?
Ja, bitte.
Haben uns einige davon geschrieben und wir können helfen, denn wir haben hier die zweite Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank und dazu natürlich auch Christiane aus dem Bike Department Ost in Leipzig wieder bei uns. Hallo Christiane.
Ja, hallo.
Und wir haben aber auch noch quasi die dritte Nachricht, so halb gut, mittelschlecht. Wir haben wahnsinnig viele Einsendungen bekommen, also so ein bisschen auch die Qual der Wahl, Gerolf.
Ja, wir müssen redaktionell auswählen.
Ja.
Ja, ist ja, wirklich ja. So. Und wir haben jetzt eben eine halbe Stunde in der Küche gesessen und haben erstmal Krankheiten sortiert. Und das haben wir jetzt gemacht. Und wir können schon mal im Vorhinein vermelden, dass wir demnächst ein großes Frühjahrsputz-Spezial veranstalten werden.
Da bildet sich schon ein Cluster an Fragen auf jeden Fall. Ich sage einfach nochmal an der Stelle vielen Dank für all die Hörerinnen und Hörer, die uns Fragen geschickt haben. Und es ist ja eher schön, dass wir jetzt so wahnsinnig viele haben und uns überlegen mussten, womit fangen wir an, mit welcher Frage, mit welchen Menschen. Dementsprechend, es ist keine Wertung, welche Fragen wir jetzt beantworten, welche nicht, sondern schickt uns gerne weiter Fragen für Mein Fahrrad ist krank. Wir freuen uns hier jeden Monat mit Christiane welche zu beantworten. Und irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Und das machen wir jetzt.
In dieser Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank verhält es sich nicht so wie beim letzten Mal, bei dem Christian das Problem mit seinem linken Schalthebel geschildert hat, was dann durchaus noch einige Erläuterungen nach sich gezogen hat, weil es etwas komplexer war, als man sich das vielleicht auf den ersten Blick oder aufs erste Hören vorstellt. Diesmal haben wir eine Fülle an kleineren Problemen, an kleineren Fachfragen, die zum Beispiel Henning an Christiane sendet oder richtet. Und zwar schreibt Henning, mein Rad hat einen Alurahmen. Meine Sitzstange ist aus Carbon. In der Regel wird das Rad an der Sitzstange im Montageständer aufgehängt. Ich habe hier jedoch Hemmung. Das Rad ist dabei ja nicht im Wasser und will nach vorne wegfallen. Die Belastung für die Sitzstange stelle ich mir dabei als recht groß vor. Daher hänge ich es am Montageständer lieber am Alurahmen statt an der Carbon-Sitzstange auf. Sind meine Sorgen berechtigt und mache ich es richtig?
Ja, also auch wir in der Werkstatt hängen Carbon-Sattelstützen an der Carbon-Sattelstütze auf, also klemmen die Carbon-Sattelstütze, wobei das Wort klemmen jetzt vielleicht ein bisschen zu viel ist, weil natürlich wollen wir keinen Schaden anrichten und natürlich machen wir das nicht mit maximaler Klemmkraft. Und wenn man da ein bisschen vorsichtig ist, dann kann man das machen. Überhaupt gar kein Problem.
Okay, an der Stelle bin ich überrascht, weil ich hatte mir eigentlich immer gemerkt, Carbon-Teile lieber nicht klemmen mit so einer Klauenklemme, wie so ein Montageständer hat. Wie stellt ihr denn fest, wann das noch geht und wann man es lieber nicht machen sollte?
Naja, wir klemmen grundsätzlich keine Sattelstützen so fest ein, dass da irgendeine Verformung stattfinden kann. Also die Sattelstütze ist nach oben hin ja durch einen Sattelkloben oder irgendeine Form von Spannvorrichtung für den Sattel ja vom Durchmesser her dicker. Und entsprechend kann das Ganze gar nicht bis zum Schluss runterrutschen und am Ende kommt ja auch noch der Sattel obendrauf. Das heißt, eher hängen wir das leicht ein und klemmen dann so weit, dass es gerade nicht hin und her wackelt im Montageständer. Außerdem, was wir auch machen, wir haben solche Schutzpads in der Klemmklaue. Ja, letztlich reicht da aber auch ein Lappen oder sowas, mit dem man für eine moderate, taugliche Klemmkraft sorgt.
Das heißt, ich zu Hause kann das eigentlich auch machen, wenn ich darauf achte, irgendwas noch dazwischen zu machen und nicht zu fest zuzuziehen, um es jetzt mal als Laie zu sein?
Ganz genau. Das, natürlich gibt es jetzt für solche Rahmen mit ganz speziellen, dünnwandigen, also dünner als Cola-Dosenartige Rahmen und Sattelstützen und Komponenten natürlich noch andere Möglichkeiten, Räder aufzuhängen. Oder in Montageständer eben. Aber das mit der Sattelstütze ist das Gängigste und wird Deutschland hoch und runter so gemacht. Und ich kenne wirklich überhaupt gar keinen Fahrradladen oder der es mal geschafft hat, dadurch etwas zu zerstören. Also kann man machen. Man muss natürlich wie bei allen Sachen wissen, was man tut. Und deswegen nochmal bitte moderate Klemmkraft. Das muss nicht zugerammelt werden, sondern eben so, dass es gerade hängt.
Was heißt moderat? Was heißt moderat?
Dass es eben nicht mehr wackelt in der Klaue. Also gerade nicht mehr wackelt in der Klaue. Das würde ich als moderat bezeichnen.
Jetzt wissen wir ja, dass du auf 20 Jahre Werkstatterfahrung zurückblickst und wenn man das jetzt mal hochrechnen würde, wie viele Sattelstützen du schon geklemmt hast, wird man immer ganz, ganz grob schätzen, dass das bestimmt fünfstellig ist. Vielleicht ist es ja bei Henning noch einstellig oder auch zweistellig. Also wenn er sagt, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei und ich hänge das lieber nur auf am Alurahmen, ist es nicht doch besser, wenn er es so macht, als wenn er mit zu großer Klemmkraft da irgendwas so drückt?
Auch den Alurahmen, wenn das ein hochwertiger Alurahmen ist, kann man mit zu großer Klemmkraft sehr leicht zerdrücken. Man muss also in jedem Fall vorsichtig vorgehen und in jedem Fall gar keine hochwertigen Komponenten und Bauteile mit erhöhter Klemmkraft irgendwo einspannen. Das ist ja nicht dafür vorgesehen. Also die Sattelstützen sind an der Stelle, wo sie geklemmt werden, im Sattelrohr, also im Rahmen. Dort müssen die Kräfte der Klemmung aufnehmen können und nicht irgendwo anders. Und je hochwertiger das ist, desto dünnwandiger zum Beispiel sind die Komponenten auch dort, wo sie eben nicht geklemmt werden sollen. Und sie werden nie so konstruiert, dass man sie im Montageständer klemmen kann. Also für uns Mechaniker werden keine Sattelstützen erfunden.
Schade eigentlich.
Nee, das ist schon richtig so. Man muss etwas vorsichtig sein, aber übertriebene Panik macht da auch keinen Sinn. Also man kann seine Carbon-Sattelstütze gerne im Montageständer klemmen. Nochmal Augenmerk bitte, mit Klemmen ist nicht anrammeln gemeint, sondern gerade so fest und am besten mit einem Lappen dazwischen. Auch damit man die Oberflächenbeschichtung nicht kaputt macht, dass das Fahrrad im Montageständer nicht mehr wackelt.
Ich will noch präzisieren meine Aussage von eben, denn die war vielleicht missverständlich. Ich glaube, es ist auch nicht gut, den Rahmen zu klemmen, ne? Weil der Rahmen ist auch selbst sehr dünnwandig, sondern wirklich einhängen, ohne dass da irgendwas klemmt. Also vielleicht irgendwie an den Sitzrohrknoten oder so, das einfach da irgendwie aufhängen, dass er nur mit seinem Eigengewicht hängt oder so. Das ist vielleicht die bessere Lösung, oder? Weil Henning schreibt ja auch, er lagert das Rad im Montageständer. Und ich verstehe das jetzt so, dass er es an der Sattelstütze klemmt und es dauerhaft dort lagert.
Ja. Auch das ist eigentlich möglich. Auch da natürlich nicht klemmen, dass ein dauerhafter Druck auf das Material entsteht, sondern eben so, dass das Fahrrad gerade nicht wackelt. Dann ist das in Ordnung. Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten, ein Fahrrad zu lagern. Unter der Decke mit Strippen. Es gibt formvollendete Aufhängesysteme, die also total hübsch aussehen und ein Fahrrad eben auch an der Wand wie so ein Gemälde erscheinen lassen. Toll. Aber man muss eben gucken, wofür man das braucht. Und wenn man den Montageständer nun mal da hat und stehen hat und nicht extra auffalten muss, dann ist es durchaus möglich, das Fahrrad da zu lagern. Auf die Art und Weise schont der Henning nämlich zum Beispiel einfach seine Reifen. Also wenn das Fahrrad auf den Reifen stehen würde, würden Reifen und Schläuche mehr belastet werden, als ihnen gut tut. Und insofern moderates Klemmen in Ordnung.
Also praktikable Lösung stellen wir fest. Und ich habe wieder was gelernt. Auf den Reifen stellen ist eigentlich nicht so gut. Gut, dass mein Fahrrad hängt. Jedenfalls das, was mir am wertvollsten ist in meinem Herzen. Henning hat aber gleich noch eine Frage mitgestellt und die passt irgendwie auch ganz gut zur Jahreszeit und er fragt nämlich, kann ich aufgrund der Temperaturen meine Tubeless-Reifen und mein Rad im Winter in der weniger Grad warmen Garage aufbewahren, die vermutlich logischerweise nicht geheizt ist. Ist das eine gute Idee oder sollte er da dann doch lieber ins Wohnzimmer umziehen mit dem Ding?
Doch, das kann er machen. Also meiner Erfahrung nach passiert der Tubeless-Milch durch geringe Temperaturen nichts. Also ich habe noch nichts von eingefrorener Tubeless-Milch zum Beispiel gehört. Und ich habe auch noch keine auf meinem Werkstatttisch gehabt. Und ja, nee, kann man machen. Ich meine, das verschleißt natürlich auch das Zeug, so wie Schläuche verschleißen, verschleißt auch Tubeless-Milch. Und insofern muss man die ergänzen bzw. ersetzen im Laufe eines Fahrradlebens, aber nicht schneller, wenn man das Fahrrad in der Garage zu Hause im Winter lagert.
Und in der Garage sind die ja wahrscheinlich auch immer zumindest Plusgrade, also es ist meistens ja nicht gefroren. Also am Polarkreis würdest du jetzt vielleicht nicht sagen, in der Garage lagern. Also bei minus 10, 20 Grad oder so wäre es vielleicht doof oder ist auch wurscht?
Das weiß ich nicht genau. Ja,
da müssten wir mal die norwegische Christiane anrufen.
Da mache ich mich mal schlau. Nee, das ist ja immer eine gute Frage, aber bei also unseren hiesigen Temperaturen nee. Machen wir mal einen Test in der Werkstatt, wenn mal wieder Winter ist.
Vielleicht kommt ja noch einer.
Dann frieren wir mal Eiswürfel ein.
Und im Keller ist damit auch kein Problem, weil Garage-Keller ist ja vergleichbar.
Nein, absolut nicht.
Und ich weiß aus sicherer Hand, dass am Polarkreis die Garagen saisonal errichtet werden, nämlich aus Eisblöcken, Iglu-Garagen. Und da kann man dann mit den Kettenfahrzeugen und den Fatbikes reinfahren. Und das ist da durchaus gang und gäbe. Du hattest doch sowieso vor, dich da mal umzuschauen. Das hatten wir neulich schon.
Am Polarkreis.
Genau. Aber mir fiel noch ein, dass ich auch gehört habe von Leuten, die zumindest überzeugend so sich dargestellt haben, als würden sie sich auskennen, dass Temperaturwechsel gerade im Winter auch gar nicht so gut sind. Also dass es vielleicht sogar besser ist, das Rad bleibt, wenn ich jetzt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt fahre, bleibt auch bei diesen Temperaturen über Nacht, als wenn ich es danach, wenn es ganz erkaltet ist, in die sehr warme Wohnung zum Beispiel trage. Weil dann zu einem bestimmten Zeitpunkt Feuchtigkeit in die Lager zieht oder rausgedrückt wird. Ist da was dran? Du schaust etwas skeptisch.
Das ist die Gerold-Meyer-These.
Also, nee, ich habe das gehört von anderen Leuten.
Das kann ja durchaus sein. Die Frage ist, ob das an Universitäten in Physiklehrgängen rausgefunden wird oder ob das wirklich was mit unserem Fahrradalltag zu tun hat. Und da würde ich sagen, da kann man seinem Lager schon sehr großen Schaden zufügen mit Feuchtigkeit. Und Wasser, aber da reden wir am besten drüber, wenn wir dann über die Frühjahrsputzaktion sprechen. Also durch das Hin- und Herräumen des Rades, mal ins Warme, mal ins Kalte, das sollte es aushalten.
Christiane hat einmal schon so viele Räder in der Hand gehabt, dass so eine kleine Spitzfindigkeit, so eine Theorie, Gebilde hier einfach die natürlich dran zerschellen. An der Praxiserfahrung natürlich kann man Rad auch in die warme Wohnung nehmen. Da war ich vielleicht ein bisschen falsch unterwegs, aber apropos unterwegs, Henning schreibt noch weiter und zwar, ich fahre
Warte, mir ist gerade noch was eingefallen.
Okay.
Manchmal ist es sogar ganz gut, hohe Temperaturwechsel zu haben oder große Temperaturwechsel zu haben, denn unglaublich oft gibt es das Phänomen, dass in Stahlrahmen Alu-Sattelstützen festbacken und da kann man durch alles ganz kalt machen, sehr viel erreichen und die Sattelstütze wieder zumindest erstmal rausholen, dann natürlich sauber machen und mit einem ordentlichen Fett neu fetten und so. Aber das liegt natürlich denen sich die unterschiedlichen Materialien, Stahl, Aluminium und so weiter, unterschiedlich auch Kunststoff natürlich. Und damit, wenn man das weiß, wie sich das verhält bei Hitze oder bei Kälte, dann kann man eben auch damit arbeiten, um Probleme zu lösen. Das machen wir auch. Und das.
Das heißt, ihr nutzt auch schon mal Eispray oder sowas?
Ja,
oder?
Also genau für diesen Fall der festgebackenen oder gammelten Aluminiumsattelstütze im Stahlrahmen. Genau.
Spannend.
Man kann auch Lager so einbauen. Ne? Also Stahlkugellager, also so Industrielager, kann man fast mit dem Finger in die Passform schieben, wenn man sie vorher einfriert. Und
das ist ja mein Horrorszenario, Lager einbauen, ja.
Und immer Fetten nicht vergessen, bitte. Aber und die Passform, also die Lagerschale sozusagen, vorher etwas warm macht, mit dem Heißluftföhn zum Beispiel.
Bei Christian Bollert entwickelt sich gerade eine Geschäftsidee, der wird ein Werkstatt-Iglu am Polarkreis aufmachen, um dann Spezialmontagearbeiten durchzuführen.
Und zwar ohne Eisspray.
Ohne Eisspray.
Aber mit einem Heißluftföhn.
Ja, wie gesagt, hat Henning aber noch weitere Fragen. Ich gehe mal zur nächsten. Mhm. Und er schreibt, ich fahre von ein sehr günstiges Einsteigerlaufrad der Marke Mavic. Wir können diese Marke hier nennen, oder?
Ja, Christian, es gibt Bobbitt. Auch andere Hersteller, Nutella, richtig? Nudossi und sonst was, genau.
Ja, genau. Die Speichennippel hört man des Öfteren leicht schnarren, vor allem im Wiegetritt. Dann kann es auch vorkommen, dass die Bremsscheibe bei großer Schräglage im Wiegetritt den Bremsbelag berührt. Ist das ein Zeichen für mangelnde Qualität oder sogar gut, weil es zeigt, dass das Laufrad ziemlich arg flext? Was sagst du?
Schnarren habe ich zum ersten Mal in dem Zusammenhang gehört.
Ich sage, das sind zwei Probleme, nicht eins. Es kommt relativ häufig vor, dass in Leichtbaulaufrädern, egal ob von guter oder mäßiger Qualität, die Speichen knarzen. Und das sind die Speichenkreuze. Es gibt es nicht immer, aber irgendwo sind die Speichen eingehängt, dann eben dort. Und sie sind natürlich auch verschraubt mit dem Speichennippel in der Felge. Meistens ist es ja so rum. Und da gibt es natürlich mikroskopische Bewegungen bei der Belastung des Rades und diese Bewegung erzeugt ein Knarzen häufig. Je mehr man mit Alunippeln zu tun hat, desto mehr. Und das kann man durchaus beheben mit etwas höherer Speichenspannung, mit dem richtigen Öl an der knarzenden Stelle. Die muss man natürlich dann erstmal rausfinden. Da es da allerdings auch wirklich um die richtige höhere Speichenspannung geht, sollte man da vielleicht als unerfahrener Schrauber nicht selbst Hand anlegen, sondern das dann vielleicht wirklich in eine Werkstatt geben. Aber Geräusche, da könnte man eigentlich auch mal eine eigene Sendung zu machen. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant.
Ist notiert. Ja. Schnarren kommt schon mal als einen Punkt drauf. Ja.
Raspeln und Zwitschern. Zwitschern hatten wir auch schon letztes
Zwitschern,
Mal.
Zwitschern, stimmt. Ja. Ich erinnere mich.
Mhm. Was war denn hier jetzt eigentlich? Hier war es das Schnarren die Speichennippel. Also mit Ölen an der richtigen Stelle kommt man da bestimmt weiter. Und das sollte man abgeben. Aber es gibt ja noch ein zweites Problem.
Ich würde gerne noch zu dem ersten Problem fragen. Es ist ja ein akustisches Problem erstmal, so wie es beschrieben ist. Also es stört, dass irgendwie die Speichennippel schnarren. Ist denn dieses Schnarren der Speichennippel oder der Speichenkreuzung auch ein mechanisches Problem? Das heißt, ist da zu viel Unruhe im Speichengerüst, dass die Dauerhaltbarkeit beeinträchtigt ist? Oder ist das einfach nur Akustik und wenn man das überhören kann, dann kann man auch damit leben?
Also jeder, der mit so einem Knarren, Schnarren, Knistern einen Berg hochfährt, weiß, das kann man nicht überhören. Und es gibt auf jeden Fall Bewegung. Insofern gibt es, wenn es trocken ist, auch auf jeden Fall ein Geräusch. Und das ist nicht unbedingt technisch bedenklich. Jetzt kann ich nicht sagen, ab welchem Punkt des Geräusches, also wie genau ein Geräusch sich anhören muss, damit es dann technisch bedenklich wird. Aber wenn das Laufrad wirklich hin und her schlackert, dann gibt es ganz andere Geräusche. Natürlich ab einem bestimmten Punkt ist diese Bewegung, die man ja hört durch das Geräusch, auch eine technisch relevante und bedenkliche Bewegung. Aber sagen wir mal, in den meisten Fällen nicht.
Wenn ich richtig hingehört habe, sagst du aber Alunippel, da ist es besonders oft.
Da ist es besonders oft und zwar bei den günstigen Einsteigerlaufrädern genauso wie bei den super teuren.
Ah ja, ist also keine Geldfrage.
Nee, das ist eine
Materialfrage.
Materialfrage, ja genau.
Dann kommen wir mal zum zweiten Teil dieser Laufradfrage von Henning. Da sagt er ja, dass die Bremsscheibe bei großer Schräglage im Wiegetritt den Bremsbelag berührt. Ich frage mich, ob das überhaupt was mit dem Laufrad zu tun hat, mit dem Laufrad an sich, oder ob es da eher um zum Beispiel die Achse, den Schnellspanner oder die Steckachse geht.
Also ich gehe mal davon aus, dass der Schnellspanner normal fest angezogen ist oder die Steckachse mit dem richtigen Drehmoment angezogen ist. Bitte nicht zu viel. Das machen die meisten Leute, die ziehen das und zerren das an, braucht gar nicht, steht drauf, ist gar nicht so viel. So.
Wie merke ich das denn wieder? Das ist jetzt wieder die Dummi-Frage von mir. Wie merke ich denn per Hand, dass es nicht zu viel ist?
Naja, also so eine Art Drehmoment-Erkennungssystem im Handgelenk erarbeitet man sich irgendwie im Laufe der Zeit.
Okay, ist wieder Popometer bei Michael Schumacher.
Genau. Das ist tatsächlich ein Werkzeug, was ich für zu Hause, wenn man an seinen hochwertigen Komponenten arbeitet, also gerade auch bei, vorhin hatten wir es ja mit Carbon-Komponenten, wenn man damit arbeitet, dann sollte man tatsächlich sich einen Drehmomentschlüssel hinlegen, um da nicht zu viel drauf zu geben.
Kann ich das ich muss jetzt da mal ganz doof nachfragen, kann ich das denn am Schnellspanner überhaupt dann nutzen, so einen Drehmomentschlüssel? Wie mache ich das? Den mache ich doch eigentlich mit der Hand fest, oder?
Am Schnellspanner kann man das nicht nutzen, aber zu festgezogene Schnellspanner habe ich jetzt noch nicht so viele auf dem Tisch gehabt.
Okay.
Aber zu festgezogene Steckachsen habe ich schon auf dem Tisch gehabt. Und das ist einfach ungünstig. Man macht sich da einfach zu viel kaputt.
Und was ist jetzt bei Henning los mit der schleifenden, im Biegetritt oder in Schräglage schleifenden Bremsscheibe?
Ja, ich da denke schon, dass es sich da um, also dass das Laufrad selbst ein Problem hat, aber jetzt nicht mehr die Speichen, denn die, wie soll ich das sagen, die Speichen hängen ja in der Narbe. Und an der Narbe hängt, aber eben nicht an den Speichen, sondern eben an der Narbe, hängt die Bremsscheibe. Und wenn die Bremsscheibe kippelt, kippelt definitiv auch das, woran die Bremsscheibe festgemacht ist, also die Narbe. Und die kann nur kippeln, und das hat mit den Speichen nun wirklich nichts zu tun, wenn das Laufrad Lagerspiel aufweist. Und insofern hat Henning wahrscheinlich zwei Probleme. Knarzende Speichennippel, möglicherweise Alunippel, kann ich mir vorstellen, und leicht ausgeschlagene Narbenlager.
Das heißt, er soll zum Fachhändler oder zur Fachhändlerin, weil an die Speichen soll er lieber nicht selber ran.
An die Speichen würde ich ihn jetzt vielleicht nicht gleich, da kann man einfach viel zu viel kaputt machen und dann braucht er tatsächlich einen neuen Laufradsatz. Er soll den vielleicht auch einfach erstmal nutzen und dabei auch was lernen. Und die Lager tauschen, ja, das kommt drauf an. Also wenn man so ein ganzes Wochenende für sich hat und wirklich nichts zu tun, dann warum eigentlich nicht? Dann kann man auch sich einfach mal an sein Laufrad setzen und die Lager austauschen. Man muss natürlich richtig vorbereitet sein und die richtigen Lager haben. Und dafür sollte er in eine Fachwerkstatt.
Und die Lager dann in den Eisschrank tun, weil dann fallen sie besser rein in den Lagersitz.
Ganz genau.
Das haben wir ja schon gelernt. Letzte Frage von ihm. Wenn ich dieser Tage durch den Wald oder über matschige Schotterwege fahre, gelangen Schmutz und Wasser an meine Standard-Shimano-Bremsscheibe. Dadurch entsteht ein Schleifgeräusch, das ich eine ganze Weile hinziehen kann. Frage, stimmt es, dass einige Bremsscheiben schmutzanfälliger sind als andere? Was sagst du?
Ist nicht meine Erfahrung. Es gibt aber einige Bremssysteme, die auf Schmutz empfindlicher reagieren als andere. Also ich rede jetzt schon von Scheibenbremsen. Also unter den Scheibenbremsen gibt es welche, die da eher mit unanständigem Kratzen reagieren und welche, die das eben nicht tun. Und da hat das mit dem Luftspiel zu tun, das grundsätzlich mal konstruiert ist, also dem Spalt zwischen Bremsbelag und Scheibe, also der Strecke, die überwunden werden muss durch die Kolben, die die Bremsbeläge nach vorne zur Scheibe drücken, einmal von rechts, einmal von links. Und auch mit der Kolbengängigkeit zum Beispiel, also die je nachdem sind die besser gedichtet, etwas anders konstruiert. Die sind bei den verschiedensten Herstellern aus den verschiedensten Materialien, das geben die auch alles gar nicht so immer ganz genau durch. Das heißt dann Keramik, aber was das heißt wiederum, weiß natürlich keiner. In den besseren Fällen heißt das Keramik und das weiß natürlich trotzdem keiner, wie sich das zusammensetzt. Und da das stimmt schon. Also da haben wir die Erfahrung, machen wir auch. Da gibt es Scheibenbremshersteller, die weniger anfälliger sind und welche, die anfälliger sind.
Spannend.
Und da er jetzt aber ja die Bremsanlage schon montiert hat und ich vermute, er möchte die nicht austauschen gegen eine mit einem größeren Luftspalt, würde ich jetzt deinen Worten entnehmen, dass das, was er machen kann, was er sich anschauen kann, ist, sind meine Kolben vollständig mobil oder klemmen die irgendwie?
Genau, das kann er machen. Und sobald er eben wieder im Hause ist, sollte dort auf eine spezielle Art gereinigt werden, die wir ja dann wahrscheinlich nächstes Mal uns angucken können.
Kleiner Teaser, ja. Absolut.
Oder übernächstes Mal. Und dann haben wir uns noch entschieden, dass wir hier so eine Schnellfragerunde machen. Und diesmal haben wir eine schnelle Frage, die sich kurz beantworten lässt. Und zwar...
Hoffentlich.
Wird hier gefragt, ich suche ein wirklich gutes Fahrradhandbuch für uns Hobby-Fahrradschrauber. Das Ganze darf ruhig etwas umfangreicher sein. Vielleicht gibt es ja sowas wie die Bibel für den Zweiradschrauber. Und Christiane, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen und du hast sofort genickt. Wie heißt die Bibel?
Oh, die Bibel. Nein, es gibt zwei solche Bücher, die sehr umfassend sind. Das eine, leider nur noch gebraucht erhältlich, heißt Fahrradtechnik, Instandsetzung, Konstruktion, Fertigung. Ist von Fritz Winkler und habe ich ganz am Anfang meines Fahrradlebens geschenkt bekommen.
Muss man aber im Antiquariat suchen.
Muss man jetzt leider im Antiquariat suchen. Und dann hat sich heute, also ersetzbar ist natürlich so eine Bibel, nur durch eine andere Bibel. Und die andere Bibel, die mir bekannt ist, ist von der Firma Parktool oder zumindest von der Firma Parktool unterstützt. Parktool, das ist die Edelwerkzeugfirma für den Bereich Fahrradtechnik. Und das Buch heißt Das blaue Buch der Fahrradtechnik. Das ist immer noch lieferbar in, ich weiß nicht, der wievielten Auflage.
Genau, das große blaue Buch der Fahrradtechnik. Christian, kennst du das?
Nee, ehrlicherweise nicht.
Aber
ich lese auch nicht so viele Fahrradbücher. Doof, ne?
Ja. Vierte Auflage.
Mhm. Vierte Auflage.
Aber
ich würde sagen, das ist mit den Fahrradtechnikbüchern genauso wie mit den Bibeln bei den Kochbüchern. Davon kann man ja auch nie genug haben. Beziehungsweise es gibt nicht das Kochbuch für alles und so ist das bei der Fahrradtechnik eben auch. Da gibt es natürlich einfach auch die Fahrradzeitschriften, die immer mal mit Workshops auch ganz gute Hinweise geben. Und sowas kann man sich ja dann einem auch in sein persönliches Kochbuch sozusagen abheften. Und ansonsten ist da probieren und studieren. Also das ist das Beste.
Und ich glaube, Parktool hat auch, wie einige andere, auch noch einen YouTube-Kanal, ne, wo sie auch noch das Ganze als Video anbieten, thematisch sortiert.
Ja, also YouTube ist ja sowieso eine Möglichkeit, sich fortzubilden und reinzugucken. Aber da muss man sich natürlich durch den ganzen Wust des Wahnsinns und des Nonsens irgendwie durchkämpfen. Und das ist am Anfang schwierig, merke ich immer wieder, wenn wir keine Kapazitäten in der Werkstatt haben und wir dann auch nur noch sagen können, wir können dir den Schlauch verkaufen und dann noch YouTube und dann kriegst du das schon hin. Nein, das kriegen die meisten leider dann doch nicht hin. Und vielleicht wollt ihr ja auch noch eine
Videoreihe. Naja, warten wir mal ein bisschen ab. Wir haben ja jetzt im Moment relativ viel zu tun mit diesem Podcast schon. Aber ja, vielleicht eines Tages. Gerolf, siehst du dich als YouTuber? Ja, ne?
Ich mich, was? Nein. Als erstes sehe ich dich als YouTuber, Christian Bollert.
Ja. Ich mich nicht. Naja. Ja,
Kuchenkanal.
Auf jeden Fall gibt es ziemlich viele Hersteller, die, also SRAM zum Beispiel, SRAM, die gute Videos online stellen und die man sich auch angucken kann. Das sind dann natürlich dann Spezialfälle.
Es gibt schon gute Tutorials, aber genau, ich habe auch das Gefühl, da das Richtige zu finden, ist schon mal die erste große Hürde. Ja.
Das Richtige gefunden hat in diesem Monat auf jeden Fall Henning, denn dessen Probleme oder dessen Fragen konnten wir ausführlich beantworten in dieser Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank, der mechanischen Rubrik beim Antritt auf Detektor FM mit Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig. Herrlich, oder? So ein langer Titel.
Super gut. Stell dir vor, das wäre dein Name.
Genau, wir versprechen, wir haben uns die verschiedenen Fälle notiert, sortiert. Wir werden sie abarbeiten und wir werden in einer der nächsten Ausgaben ein Frühjahrsputz-Spezial machen, um da gleich die ganzen Putzfragen abzuarbeiten. Jetzt haben wir auch schon mal gelernt, wo das Geräusch bei den Speichennippeln, an den Speichennippeln herkommt, wie ich meine Sattelschütze klemme, wenn ich das denn machen will und wie das mit dem Lüftspalt ist. Und auch noch, wie die Bibel heißt. Und viel mehr kann man eigentlich in einem Gespräch nicht liefern, oder?
Das ja, die ich auch Sache mit dem Klimawandel hatten wir ja jetzt auch, ne? Also Temperaturen und so. Und,
hatten wir auch noch. Und Christian Bollert hat noch eine Geschäftsidee geschenkt bekommen.
Ach, auch das noch, stimmt. Mit dem Nordpolarkreis und so. Richtig, aber ich muss auch vielleicht so ein bisschen, wie sagt man so schön, Wasser in den Wein gießen. Wir werden es natürlich wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, wenn ihr fleißig so weiterschreibt, nicht schaffen, jede einzelne Frage zu beantworten. Wir versuchen so viel wie möglich zu beantworten in den nächsten Folgen. Aber seht es uns nach, dass wir nicht jede einzelne Frage beantworten können, sondern wenn wir merken, da fragen ganz viele Leute zum Thema Putzen, dann machen wir das in den nächsten Ausgaben vielleicht mal gesammelt. Aber wir freuen uns, also ich freue mich wie Bolle teilweise, dass so viele Fragen kommen. Dankeschön.
Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, danke für den Besuch, Christiane, hier im Studio. Bis bald und viel Spaß in der Werkstatt.
Na, danke, dass ich hier sein durfte.
Wir sehen uns im März.
Juhu.